Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Vertreter aus der Politik, habe ich einige gesehen, auch der Bürgermeister von Lustenau, Kurt Fischer ist da, Vertreter aus den Betrieben, Bildungseinrichtungen, Partnern, viele allgemein innovationsorientierte, allen ganz herzlich willkommen zur 49. Innovation Night. Wir stehen kurz vor einem Jubiläum und wir haben schon vorher ausgemacht, dass es bei der nächsten Innovation Night auch eine besondere Veranstaltung werden wird, wo wir vorher gerade gesagt haben. Wir freuen uns sehr, dass heute auch so viele zu diesem Thema gekommen sind, zu diesem spannenden Thema. Wir haben ja das letzte Mal, für die, die hier waren, über Blockchain uns unterhalten. Heute wird es ein bisschen handfester. Damals waren ja viele Fragezeichen auch im Raum. Heute wird es ein bisschen handfester, sehr spannend, teilweise auch technisch, möchte ich schon davor ein bisschen sagen, aber es ist trotzdem ganz spannend, wenn man das auch einmal hört und dann überlegt, was könnte es dann auch in der Realität in Zukunft heißen. Und wir haben dann auch im Anschluss vom Vortrag die Möglichkeit, noch sehr allgemeine Fragen zum Thema 3D-Druck zu beantworten. Wir haben heute eine Premiere, wir haben das erste Mal einen Oscar-Preisträger unter uns. Ist zwar nicht der Leonardo DiCaprio oder Christoph Waltz oder wer auch immer, aber dafür ist er ein Vorarlberger und das heißt dann schon etwas. Professor Bernd Bickel, gebürtiger Vorarlberger, Vorstellung folgt anschließend noch. Wir freuen uns sehr, dass du der Einladung nach Vorarlberg in deine Heimat gefolgt bist und ich darf dich im Namen aller Veranstalter ganz herzlich begrüßen bei uns. Wenn ich von wir als Veranstalter spreche, dann möchte ich auch immer alle Veranstalter kurz aufzählen. Das ist die Prisma Unternehmensgruppe, das ist die Fachhochschule Vorarlberg, die Wirtschaftsstandortgesellschaft, die Vorarlberger Nachrichten und auch wir als Industriellenvereinigung. Wir machen diese Veranstaltung schon seit langer Zeit zusammen und das funktioniert auch wirklich, wirklich ganz toll. Bei uns, der Ablauf ist eigentlich sehr unkompliziert. Es gibt im Anschluss einen Vortrag. Ich habe im Vorfeld gehört, das ist erst der zweite Vortrag, den du hältst in Deutsch, also auch fast eine Premiere. Drum auch vielleicht ein bisschen Nervosität, aber die ist wurscht am Ende des Tages. Ist ein ganz unkompliziertes Publikum. Na, es darf ruhig auch sehr kritisch sein und danach haben wir sicher auch die Möglichkeit, mit dir noch ein paar Themen zu besprechen aus erster Hand. Normalerweise stelle ich auch den Referenten kurz vor, das würde jetzt aber einem Profi überlassen, nämlich vom Institute of Science and Technology Austria, der Stakeholder-Chef, sage ich mal, also wenn es irgendwas dann einmal gibt oder für ein Unternehmen ein spannendes Projekt oder was auch immer, ist er auch der richtige Ansprechpartner, habe ich gebeten, dass er kurz den Referenten vorstellt und auch gebeten, ein paar Worte einfach auch zu dem Institut zu sagen. Das kennt man teilweise nicht in Vorarlberg und das ist wirklich Spitzenforschung, die dort betrieben wird. Und darum würde ich das Wort jetzt zunächst an dich, Oliver Lehmann, übergeben, dass du das kurz einleitest und dann an unseren Vortragenden. Bitte schön, Oliver.
Ja, danke, Matthias Burtscher, meine Damen und Herren Veranstalter. Erst einmal Gratulation, 49 Mal eine derartig hochkarätige Veranstaltung hier zu machen. Dazu gehört schon was dazu. Respekt spricht für Vorarlberg und spricht für die Innovationslandschaft hier. Ich komme vom anderen Ende. IST Austria ist, man kann es nicht leugnen, in Klosterneuburg direkt neben Wien. Aber es ist eben Austria und nicht Lower Austria oder Upper Austria. Das heißt, wir sind ein Grundlagenforschungsinstitut der Spitzenklasse in Österreich. Was machen wir? Wir machen Grundlagenforschung in Mathematik, Physik, Chemie, in den Neurowissenschaften, Life Science, Computer Science. Uns gibt es ja seit 10 Jahren, Sie sehen das da oben. Obwohl es uns erst seit 10 Jahren gibt, haben wir jetzt schon 750 Mitarbeiter, 54 Professorinnen und Professoren. Und seit diesem Sommer sind wir gelistet vom Nature Index, das ist praktisch der Goldstandard der Naturwissenschaften, in den Top 3 weltweit der naturwissenschaftlichen Forschungsinstitute, gewichtet nach Größe. Danke. gewichtet nach Größe. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Das Interessante vielleicht daran ist, mit wem sind wir sonst in der Spitze? Cold Spring Harbor in den USA und dem Weizmann-Institut in Rehovot in Israel. Und die andere interessante Zahl ist vielleicht die, dass in den Top 25 nur 3 Institute aus Europa sind, die anderen sind aus Nordamerika oder aus Asien. Und die 3 Institute aus Europa, die stehen auch in engerer Verbindung zu Ihnen, nämlich zum einen sind das wir, IST Austria, die ETH Zürich und die EPFL Lausanne. Das ist also der Kontext, in dem der Bernd Spiegel arbeitet, ein hochkompetitives Umfeld, aber auch recht idyllisch. Sie sind herzlich eingeladen und herzlich willkommen. Und das sind die Zahlen, mit denen wir das auch noch einmal dokumentieren. 36 ERC-Grants, das sind die höchsten in Europa vergebenen Forschungsförderungsmittel zwischen 1,2 und 1,6 Millionen Euro. Circa 12% der Anträge von Spitzenforschern werden überhaupt genehmigt. Vorhin erwähnt, EPFL, ETH, Oxford, Cambridge liegen bei ca. 25-30% und 50% unserer Anträge sind bislang genehmigt worden. Das heißt, jeder zweite Antrag, auch das macht uns sehr stolz, das sind nicht übrigens unsere Zahlen, sondern jene, die wir vom European Research Council auch übermittelt bekommen haben. Das, um auch wiederum einzuordnen, in welchem Umfeld hier Bernd Spiegel arbeitet. Ausgewählt haben wir ihn und die anderen derzeit 56 Professoren aus über 10.500 Bewerbungen und Nominierungen. Eine dieser 10.500 Bewerbungen und Nominierungen, ich schaue noch, ob er da ist, aus der nichts geworden ist, kam auch hier aus Vorarlberg. Es ist einfach extrem kompetitiv. Genauso werden die Studierenden, die bei uns die Doktorate machen, wir haben keine Undergraduates, ausgewählt. Diese Studierenden kommen allerdings weltweit zu uns, und zwar sowohl von regulären von Universitäten wie auch von Fachhochschulen. Das heißt, wir sind hier völlig durchlässig und offen und haben sehr, sehr gute Erfolge damit. Ja, Zusammenarbeit mit 200 Universitäten weltweit, die Kollaborationen habe ich auch schon genannt. Und weil wir aber hier auch sozusagen gerade in Vorarlberg in so einem technologieaffinen industriellen Umfeld sind, lassen Sie mich noch sagen, wir eröffnen nicht so groß wie der Millenniumspark, aber am kommenden Montag unseren ersten Technologiepark. 2.500 Quadratmeter Bruttogeschossfläche sind darin schon vorgesehen und komplett vermietet. Wir haben diesen Park gewidmet Spin-offs, die aus dem Institut selber kommen, aber auch Technologiefirmen, die aus einem universitären Umfeld kommen, ohne notwendigerweise mit uns was zu tun zu haben. Und wir haben auch einen Raum für einen, also dort untergebracht, ist der IST Cube, ein Venture Capital Fund, weil wir auch glauben, dass wir auch in solche innovative Methoden der Finanzierung uns beteiligen sollten. Wie gesagt, wenn Sie am nächsten Montag da sind, kommen Sie zu uns nach Maria Gugging, sonst sind Sie auch sonst jederzeit willkommen. Jetzt aber, ich bin ja nur die Vorgruppe, hier zur Hauptband. Bernd Spiegel, Jahrgang 82, geboren in Feldkirch, aufgewachsen in Hohenems, in die Schule gegangen in Dornbirn. Also noch dichter geht es ja nicht. Praktikum bei Omicron Electronics, dazu kann er noch ein bisschen was erzählen. Dann nach Zürich, wo er studiert hat und bei Disney Research auch tätig geworden ist und jetzt 2019 der Oscar tatsächlich in Los Angeles verliehen. Bernd, the stage is yours. Bitte.
Okay, funktioniert super. Herzlichen Dank für die Vorstellung, Oliver. Für mich als Vorarlberger ist natürlich was ganz Besonderes, hier sein zu dürfen, einen Vortrag hier halten zu dürfen. Wie gesagt, ich bin in Vorarlberg geboren, Vorarlberg aufgewachsen. Auch was ganz Tolles, freut mich extrem, mein Mathelehrer aus dem Gymnasium ist hier, vom Schorn. Also vielen Dank an ihn, auch meine allerersten Schritte in Informatik habe ich eigentlich dank ihm gemacht. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, ein großes, riesengroßes Dankeschön an Omicron Electronics zu sagen, speziell an Rainer Aberer. Ich habe damals meine ersten Ferialpraktikas dort gemacht und der hat mich sehr gefördert, hat mich auch zur Informatik gebracht und als Mentor ein bisschen mich da unterstützt. In meinem Vortrag heute werde ich über meine aktuelle Arbeit sprechen, die sich an der Grenze zur 3D-Drucktechnik bewegt. Aber ich wurde auch gebeten, kurz zu erklären, für was ich überhaupt den Tech-Oscar bekommen habe. Also ich komme aus der Computergrafik. Computergrafik beschäftigt sich hauptsächlich damit, wie im Computer virtuelle Welten erschaffen werden können, die dann auf dem Bildschirm oder auf einer HoloLens möglichst realitätsnah dargestellt werden können, angezeigt werden können. Und die virtuellen Welten sollten eben möglichst real aussehen und sich realistisch verhalten. Ein bisschen von der Vision her könnte man das mit dem Holodeck von Star Trek vergleichen. Nun, wofür wir damals oder wofür wir eben diesen Tech-Oscar bekommen haben, ist die Entwicklung von einem Facial Performance Capture System. Das ist ein System, das es erlaubt, Gesichtsbewegungen von Schauspielern ganz genau aufzunehmen und nachzuverfolgen. Das heißt, das System besteht aus mehreren Kameras, die eben den Schauspieler filmen, und wir können dann über die Zeit jede Pore genauestens verfolgen und so ein sehr genaues virtuelles Modell von dem Schauspieler im Computer nachbilden. Und das ist extrem relevant für Feature-Filme, um eben zum Beispiel eben animierte Charaktere in Filme zu bringen, weil als Mensch man extrem darauf trainiert ist, eben Gesichtsbewegungen zu verfolgen. Und wenn die eben nicht ganz realistisch sind, dann merkt man das unterbewusst, das sogenannte Uncanny Valley-Effekt. Und dank unserer Technologie war es eben das erste Mal möglich, eben diese Bewegungen genau zu erfassen und deshalb eben sehr realitätsgetreue virtuelle Gesichter in Filme zu bringen. Und dafür haben wir eben diesen Preis gewonnen. Nun, die Inspiration von meiner aktuellen Forschung ist nun, einen Schritt zur Seite zu machen und Objekte und Materialien von der virtuellen Welt in die reale Welt zu bringen. Und manchmal wird diese Vision mit dem Replikator von Star Trek verglichen. Nun, natürlich gibt es diesen Replikator nicht, der Objekte Atom bei Atom aufbauen kann, aber dank 3D-Drucktechnik ist das zumindest zu einem gewissen Grad möglich. Und das Spannende dabei ist, eben in der virtuellen Welt kann ich betrügen, also ich muss mich nicht unbedingt an die echten physikalischen Gesetze halten, aber in der echten Welt muss ich mich eben an diese Gesetze halten und es entsteht da die spannende Frage, wie muss ich zum Beispiel Objekte im Inneren aufbauen, um eben gewünschte Eigenschaften zu erreichen. Und in den nächsten 50 Minuten möchte ich Ihnen kurz dann einen Einblick in diese Thematik geben und Ihnen auch erklären, was spannende dahinterliegende Forschungsfragen sind. Ich finde, wir leben in einer extrem spannenden Zeit. So aktuell erleben wir einen gewaltigen Fortschritt von digitalen Herstellungsverfahren. Zum Beispiel erlauben es Multimaterial-3D-Drucker die Kontrolle und Kombination von mehreren Materialien auf einem Level und mit einer Präzision, die vorher unmöglich war. Wir können wirklich interessante Objekte bauen. Und die Robotik hat das Potenzial, fundamental zu verändern, wie wir zum Beispiel über Architektur und den Bau von Häusern in der Zukunft denken werden, nur um zwei Beispiele zu nennen. Diese Technologien bieten extrem spannende Möglichkeiten, zum Beispiel maßgeschneiderte, geometrisch hochkomplizierte Objekte zu bauen, die verblüffende funktionale Eigenschaften haben, wie zum Beispiel hier diesen Metallwürfel hier, der diese spezielle Struktur hat und dadurch sehr stabil, aber auch sehr leicht ist und eben mit traditionellen Herstellungsverfahren nicht gebaut werden könnte. Ein anderer wichtiger Anwendungsbereich des 3D-Drucks ist die Personalisierung. Ich habe einige Jahre als Forschungsgruppenleiter bei Disney Research gearbeitet und eines der Projekte, an denen wir damals gearbeitet haben, war ein System, wo Besucher in Disney World ihr Gesicht scannen lassen konnten und dann wurde das Gesicht auf eine Disney-Figur, also zum Beispiel eine Disney-Prinzessin oder eine Star Wars-Figur, übertragen, 3D gedruckt und man hat eben dadurch eine personalisierte Figur von sich kaufen können. Ein weiteres wichtiges Beispiel sind Objekte, die aus einer Kombination von mehreren Materialien aufgebaut werden können. Das ist ein einen 3D-Drucker, der druckt mit Kunststoff, aber auch mit Metall, um eben dementsprechend Leiterbahnen zum Beispiel hier dreidimensional in das Objekt einzubringen. Man kann hier dann auch Elektronik dazugeben und so. Ich versuche ein bisschen vorzuspulen. Hier zum Beispiel so einen Quadcopter zu bekommen, der also wirklich auch funktional ist. Das letzte Beispiel, das ich noch kurz als Anwendung erwähnen möchte, ist die Nanofabrikation. Man kann zum Beispiel mit 3D-Druckern auch extrem kleine Bauteile herstellen, wie zum Beispiel dieses Zahnrad hier oben. Und als größten Vergleich, hier sieht man ein menschliches Haar. Also diese Objekte sind wirklich sehr, sehr klein und erlauben es uns daher also eben interessante Strukturen in dieser Größenordnung zu bauen. Natürlich gibt es für das Ganze auch ein gewisses wirtschaftliches Interesse. Also wird geschätzt, dass das Potenzial in den nächsten Jahren von Additive Manufacturing bei ca. 5% des globalen Manufacturing-Markts liegt. 5% klingt nicht viel, aber wenn man sich die absoluten Zahlen anschaut, dann ist das doch eine wirklich Riesensumme. Nun, ich persönlich bin vor ca. 10 Jahren auf dieses Thema gestoßen, noch als ich das Doktorat an der ETH gemacht habe. Und ich damals realisiert habe, dass eben unglaublich viele spannende, interessante Fragestellungen aus Sicht der Informatik und Digitalisierung eben mit dieser Entwicklung verbunden sind. Das heißt, während dieser Zeit, dass wir auch den Gesichtsscanner entwickelt haben, haben wir auch ein System entwickelt, das im Prinzip eine 3D-Kopiermaschine für deformierbare Materialien ist. Das heißt, die Idee oder die Vision ist, man kann ein deformierbares Objekt haben, wie zum Beispiel hier diesen Flipflop, den man auf der linken Seite sieht. Wir scannen diesen Flipflop. Wir haben noch zusätzlich einen Roboterarm, der diesen Flipflop mit einem Kraftsensor abtastet. Und dadurch bekommen wir ein virtuelles Modell von diesem Flipflop und wissen auch, wie weich das dieser ist. In einem weiteren Schritt dann haben wir eine Software geschrieben, die dieses Deformationsverhalten von dem Flipflop approximiert mit einem Material, das mit einem 3D-Drucker hergestellt werden kann. Also wir haben diese Mikrostrukturen berechnet, sodass dann eben der gedruckte Flipflop, den man auf der rechten Seite sieht, dass man ihn zum einen mal natürlich auch in der echten Welt testen kann und dass dieser eben vom Verhalten her möglichst nah an dem ursprünglichen Objekt dran liegt. Und mich hat damals dieses Konzept fasziniert, weil man eben zum einen von der realen Welt durch Scannen, durch Materialmessungen virtuelle Modelle in den Computer bringen kann, aber dann auf der anderen Seite auch diesen Kreis schließen kann, indem man eben diese Modelle umrechnet, approximiert, sodass diese wirklich auch dann 3D gedruckt werden können und diese wieder zurück eben in die reale Welt gebracht werden können. Nun, diese digitalen Herstellungsverfahren bringen noch eine weitere spannende Veränderung mit sich, die man erkennt, wenn man einen Schritt zurück macht. Und diese Veränderung ist meiner Meinung nach sehr schön auf diesem Cover vom The Economist illustriert. Was man hier sieht, ist ein Workflow, wie Dinge vielleicht in der Zukunft gemacht werden. Und was hier passiert, wenn man sich das ansieht, ist, dass sprichwörtlich alles auf einem Tisch passiert. Das heißt, digitales Design und auch die physikalischen Konstruktionsprozesse sind eng miteinander verbunden und eben der Anwender, der User, der Computer und auch die Produktion sind eng miteinander gekoppelt. Und um eben bedeutende Fortschritte in diesem Gebiet machen zu können, glaube ich, benötigt es daher eine ganzheitliche Sicht auf das Problem, in dem eben diese engen Verbindungen berücksichtigt werden. Und das braucht eben eine tiefe Expertise im Gebiet der Problemabstraktion, also mathematische Repräsentationen und effiziente Algorithmen, die es uns erlauben, Formen und deren Eigenschaften im Computer zu speichern und auch zu bearbeiten und auch sehr schnell zu simulieren. Und natürlich braucht es auch Wissen über interaktive Technologien, die es dem User, also zum Beispiel dem Ingenieur oder dem Designer oder dem Arzt, der zum Beispiel eine maßgeschneiderte Prothese für den Patienten anfasst, dass dieser eben diese Systeme direkt verwenden kann und auch in den Prozess involviert ist. Und schlussendlich brauchen wir natürlich auch ein tiefes Verständnis von der Hardware und den Herstellungsprozessen, sodass eben auch sichergestellt wird, dass die Designs, die hier entstehen, auch wirklich hergestellt werden können. Das heißt, Software wird immer wichtiger. Ich möchte hier ganz kurz ein High-Level illustrieren, was überhaupt eigentlich die technischen Herausforderungen sind hier auf technischer Ebene. Das ist ein traditioneller Workflow, der im Standard Computer Aided Design System in der CAD-Software normalerweise vorherrscht. Das funktioniert eigentlich so, der Ingenieur oder der Designer startet den Prozess, indem er zuerst die Form modelliert, das heißt, es wird lokale Surface Patches werden modelliert, also wird irgendwie andere parametrische Methode verwendet. Und wenn man die Form hat, dann kann man die in der Simulation testen und die Funktion testen. Und je nach Ergebnis wird die Form angepasst und dieser Prozess wird so lange iteriert, bis man die gewünschte Funktion hat. Und dann wird das Ganze in einen Oberflächenmesh, also in einen Dreiecksmesh umgewandelt, das dann an einen 3D-Drucker geschickt werden kann. Das ist eben dieser traditionelle Workflow und der hat eben jetzt mit diesen neuen Technologien einige Herausforderungen, die ich kurz erwähnen möchte. Zum Beispiel bei der Formmodellierung. Moderne 3D-Drucker können Objekte bauen, die aus Milliarden von kleinen Voxeln bestehen. Also wir haben in unserem Maschinenshop einen 3D-Drucker. Wenn man sich da ausrechnet, aus wie vielen kleinen Volumenelementen so ein 3D-gedrucktes Objekt zusammengebaut wird, dann kommt man auf eine Zahl von 760 Milliarden Voxeln. Das heißt, ich kann 760 kleine Volumenelemente am Computer kontrollieren und kann der Maschine sagen, wo in welcher Position welches Material gesetzt wird. Also wir haben unglaublich viele Freiheitsgrade und es ist natürlich absolut unmöglich, von Hand diese Freiheitsgrade auszunutzen und irgendwas zu modellieren, das eben diese 760 Milliarden Volumenelemente irgendwie ausnutzt. Das heißt, wir brauchen da eine bessere Software, die uns erlaubt, diese Freiheitsgrade auszunutzen. Und zudem, weil eben diese Formen so kompliziert sind und aus so vielen Elementen bestehen können, brauchen wir auch bessere Simulationsmethoden, die es uns eben erlauben, sehr schnell die Funktion von diesen Objekten auszuwerten, sodass wir eben interaktiv etwas designen können. Das heißt, wir brauchen auch bessere Simulationsmethoden, die eben wesentlich schneller zu einem Ergebnis kommen. Und schlussendlich, ein drittes großes Problem bei dieser ganzen Sache ist, dass die Software die Oberfläche von dem Objekt beschreibt, aber eigentlich nicht genau weiß, was überhaupt modelliert wurde. Das heißt, in dieser Repräsentation ist außerdem auf die Oberfläche keine wirkliche Intelligenz dahinter. Und das kann ein Problem sein in folgendem Fall zum Beispiel. Angenommen, ich habe diese Zahnräder modelliert und die funktionieren perfekt auf meinem 3D-Drucker. Die kann ich ausdrucken, das ist ein funktionierendes Modell. Wenn Sie jetzt vielleicht einen 3D-Drucker bei sich in der Firma haben und ich gebe Ihnen das Modell, dann hat sehr wahrscheinlich dieser 3D-Drucker ein bisschen eine andere Toleranz. Und was passiert ist, dass vielleicht, wenn Sie das dort 3D drucken, dass dann die Zahnräder miteinander verschmelzen und das Modell nicht mehr funktional ist. Das heißt, ich muss, wenn ich ein bisschen einen anderen Drucker habe, eigentlich wieder zurück zur Modellierung gehen und den ganzen Prozess von vorne starten. Was natürlich absoluter Quatsch ist. Und das sind so die grundlegenden Forschungsfragen, die wir versuchen zu lösen. Ich habe hier ein Slide und ich verspreche, das ist das einzige Slide mit der Formel, aber wurde eben gesagt, man soll irgendwie ein Slide haben, wo irgendwie das ganze Problem irgendwie schön mathematisch beschrieben ist, auch um Ihnen ein bisschen ein Gefühl zu geben, was steckt da von der Mathematik dahinter. Die Methode, die ich Ihnen da zeigen möchte, die heißt Topologieoptimierung. Das ist eine mathematische Methode, die es erlaubt, Material im Raum zu verteilen, so dass die Performance von einem bestimmten System maximiert wird. Ich möchte das in einem Beispiel illustrieren, wofür die Methode zum Beispiel angewendet werden kann. Das ist die strukturelle Optimierung. Das heißt, angenommen, wir wollen zum Beispiel eine Brücke bauen. Wir haben diese Volumenelemente hier, das heißt, dort können wir Material verteilen. Wir wissen, wo die Brücke befestigt ist. Wir wissen auch, welche Kraft auf die Brücke wirkt. Und jetzt ist die Fragestellung, wir haben jetzt ein beschränktes Menge von Material, wie müssen wir das in diesem Raum verteilen, sodass eben sich die Brücke unter dieser Kraft möglichst wenig deformiert. Das ist die Fragestellung. Und zum Beispiel eine mögliche Lösung könnte so aussehen. Und wir versuchen es eben, den Computer dazu zu bringen, das automatisch auszurechnen. Und zwar so, dass das auch funktioniert, wenn wir eben Milliarden von diesen Volumenelementen haben. Mathematisch schaut es so aus, also ich meine die genauen Details der Formel sind unwichtig. Das Einzige, was ich hier erwähnen möchte, ist, dass wenn man im Prinzip dieses Problem hier naiv hinschreibt oder implementiert im Computer, das kann man praktisch für jedes Problem machen. Also das funktioniert, aber die große Herausforderung ist eben jetzt, das effizient zu lösen. Also irgendwie eine Optimierung, ein Minimum zu finden, eine Materialverteilung. Wenn man das naiv macht, dann hat man zum Beispiel, wenn man jetzt einen aktuellen 3D-Drucker hat mit 760 Milliarden Volumenelementen, wenn man da versucht, eine Kombination durchzuprobieren, dann das sind also weit mehr Kombinationsmöglichkeiten, als wie es überhaupt Atome im Universum gibt. Das heißt, es ist absolut keine Chance, da auf naiven Weg eine Lösung zu finden. Und das ist so die Kernherausforderung für uns als Informatiker im Prinzip, dieses Problem effizienter zu lösen. Nun, das war jetzt irgendwie jede Menge Theorie. Ich möchte das jetzt in ein paar bestimmten Beispielen illustrieren und auch zeigen, was das überhaupt bringt. Dazu möchte ich über Kreisel sprechen. Also jeder kennt Kreisel. Ich nehme an, jeder hat sicher als Kind mit Kreiseln gespielt. Und als kleines Gedankenexperiment möchte ich jetzt, dass sich einfach jeder einen Kreisel vorstellt im Kopf und sich überlegt, was hat der für eine Form? Also wenn ich die Augen zumache, was für einen Kreisel sehe ich und wie schaut die Form von diesem Kreisel aus? Ich frage jetzt da niemand, aber ich nehme mal an, dass also das ist eine Wandmalerei, das ist also ein Artefakt, das ist 500 vor Christus, da hat es schon Kreisel gegeben. Wie man sieht, dieser Kreisel hier rotationssymmetrisch, auch wenn man jetzt in ein Geschäft geht und sich die Kreisel anschaut, die schauen alle rotationssymmetrisch aus. Was das bedeutet, ist, ich habe diese Rotationsachse und wenn ich das Objekt um diese Achse drehe, dann bleibt die Form von dem Objekt immer die gleiche. Das heißt, das Ganze ist rotationssymmetrisch. Und ich glaube, der Grund, warum alle Kreisel so aussehen, ist zum einen mal die Herstellungsmethode. Das heißt, mit konventionellen Mitteln ist es sehr einfach, ein rotationssymmetrisches Objekt herzustellen. Wenn das irgendwie eine andere Form hat, eine kompliziertere Materialverteilung, dann ist es schwierig, das herzustellen. Zum anderen müssen wir natürlich auch eine bestimmte Physik beachten, dass sich ein Kreisel überhaupt dreht. Also nicht jede beliebige Form dreht sich. Ich habe hier zwei, zum Beispiel diese hier. Da kann man probieren, so viel man will. Keine Chance, den zu drehen. Man kann sich das jetzt irgendwie mathematisch anschauen. Was ist nötig, dass sich ein Kreisel dreht? Zum einen muss das Center of Mass, also der Schwerpunkt, der muss genau auf der Drehachse liegen. Das ist relativ einfach zu erreichen. Das andere ist aber noch, eine andere wichtige Eigenschaft ist eben der Trägheitsmoment. Der Widerstand gegenüber Änderung einer Rotationsbewegung. Die Details sind hier auch nicht so wichtig, aber damit sich eben so ein Kreisel stabil drehen kann, muss von diesem Inertia Tensor eben die Hauptachse in eine bestimmte Richtung zeigen. Und das ist, kann man irgendwie mit Highschool Physics hinschreiben, aber irgendwie das von Hand die Materialverteilung so zu optimieren, also das Material irgendwie oder die Gewichte so rumzuschieben, dass das wirklich erfüllt ist, das ist unglaublich schwierig, kriegt man eigentlich nicht hin. Und deshalb sind Kreisel bisher, glaube ich, über tausende Jahre hatten eben diese rotationssymmetrische Form. Wenn man jetzt selber den Computer hernimmt, dann kann der sehr relativ einfach eine Materialverteilung berechnen, die eben diese Eigenschaften erfüllt. Auch hier die ganz genauen Details sind nicht so wichtig, wie wir das machen. Wir haben da eine Methode entwickelt, die eben sehr effizient diese Masse verteilen kann. Und dadurch bekommen wir eine Massenverteilung, die dann eben für eine beliebige Form einen Kreisel drehen lassen kann. Also ich habe hier zum Beispiel diesen Teapot. Theoretisch sollte es sich drehen. zum Glück habe ich noch ein paar Videos. Oder man sieht hier dieses Gürteltier hier, das sich dreht. Ich hatte zu viel Spin. Genau, das heißt, Also das Ganze ist ein spielerisches Beispiel, aber es zeigt, glaube ich, doch sehr schön, dass eben durch Informatik und durch neue Berechnungsmethoden wir Objekte designen können, die eben Eigenschaften haben, die wir sonst eben nicht designen könnten. Das heißt, wir haben wesentlich mehr Freiräume, um Dinge zu konstruieren. Und das ist nicht nur nützlich für Kreisel, sondern hat sicher auch viele Anwendungen im Maschinenbau, in der Robotik und so weiter. Und diese Materialverteilungen sind natürlich nicht nur auch wichtig für den Trägheitsmoment und für Kreisel, sondern man kann auch viele andere wichtige Phänomene damit kontrollieren und steuern. Ein kleines Beispiel aus einer ganz anderen Richtung ist, wie Licht mit Oberflächen interagiert und von Oberflächen reflektiert wird. Das Bild hier zeigt ein Beispiel, das ein Postdoc von mir 3D gedruckt hat mit einer Maschine für sehr kleine Strukturen. Und das Besondere daran ist eben, dass dieses Bild hier nicht mit konventioneller Farbe, also mit Farbpigmenten, erstellt wurde, sondern wenn wir da reinzoomen mit einem Elektronenmikroskop, dann erkennen wir, dass eben hier ganz viele kleine transparente Nanostrukturen da sind. Und diese Nanostrukturen ergeben eben die Farbe von diesem Bild. Das Ganze heißt Farbe aus Struktur, das ist bekannt aus der Natur. Zum Beispiel diese Pfauhenne hier, die hat braune Federn, also eine braune Pigmentation. Und wenn man jetzt bei diesen Federn sehr kleine, langgezogene Luftbläschen einbringt, also die entstehen, die sind ca. 100 Nanometer im Durchmesser, ca. einen Mikrometer lang. Wenn diese Strukturen in der Feder sind, dann entsteht beim V entstehen diese schillernden Farben. Das heißt, die Farben von diesen Federn, die kommen eben nicht durch Pigmente, sondern allein dadurch, dass eben da eine besondere Mikrostruktur drin ist. Das heißt, also eben die Feder an sich, wenn man sich die Pigmente anschaut, die ist immer noch braun. Und wir nutzen eben jetzt diesen gleichen Effekt, um eben strukturelle Farben zu erzeugen, damit und diese 3D drucken zu können. Das heißt, dazu brauchen wir eben diese sehr kleinen Strukturen, die in der Größenordnung der Wellenlänge von Licht sind. Das Ganze ist ein wellenoptischer Effekt, also die Farben entstehen durch Interferenz und Diffraktion. Das ist ein bisschen ähnlich wie auch zum Beispiel bei Seifenblasen oder bei einem dünnen Ölfilm, wo man diese schillernden Farben sieht. Das ist der gleiche Effekt, den wir hier auch nutzen. Und wir versuchen eben also kontrolliert für bestimmte Farben Strukturen zu finden, die eben diese Farben wiedergeben können. Wie wir das Ganze machen ist, es gibt eben diesen einen 3D-Drucker, der eben diese sehr kleinen Strukturen herstellen kann. Das funktioniert im Prinzip ganz kurz so, dass man einen Laserstrahl hat, der ist an einem bestimmten Ort fokussiert. Und genau an dieser Stelle, wo er fokussiert ist, an dieser Ellipse, da ist ein Harz. Und wenn das eine bestimmte Energiedichte überschritten wird, dann löst das eine chemische Reaktion aus und das Material härtet dort aus. Das heißt, diese Ellipsen sind ca. 200 Nanometer breit und ein bisschen kleiner als wie ein Mikrometer hoch. Und damit können wir eben sehr feine Strukturen bauen. Und was jetzt die Herausforderung in unserer Forschung war, war eben dem Computer im Prinzip beizubringen, wie finde ich diese Strukturen. Das heißt, es ist ein mathematisches Optimierungsproblem, ein bisschen ähnlich wie am Anfang gezeigt. Ich überspringe hier die Details, sonst wird mein Vortrag ein bisschen zu lang. Aber wie gesagt, also was passiert ist eben, dass der Computer automatisch diese Strukturen berechnet, diese dann eben 3D gedruckt werden können. Und damit können wir eben Ausstruktur Farbe erzeugen. Hier sind zwei weitere Beispiele. Ich habe diese auch da. Am Ende vom Vortrag können Sie die anschauen, wenn Sie möchten. Und das Interessante daran ist, ich meine, was bringt Struktur aus Farbe? Ein Vorteil ist zum Beispiel, dass dass man eben keine Pigmente benötigt. Das heißt, man kann vielleicht auf toxische Pigmente verzichten. Und ein anderer großer Vorteil ist auch, dass das natürlich chemisch nicht ausbleicht. Das heißt, diese Strukturen, solange sie nicht zerkratzt werden, geben wir immer diese brillanten Farben her. Gut, damit möchte ich das Thema wechseln und Ihnen etwas mehr über die Herstellung von Formen erzählen. Ich starte da zuerst mit einem Projekt, das näher an der Grundlagenforschung liegt. Ein Thema, das mich persönlich sehr interessiert, ist die Vision von selbsttransformierenden Strukturen. Die Idee oder das Konzept dabei ist, dass man eine Struktur im Flachen baut und sich diese dann von alleine in die gewünschte dreidimensionale Form deformiert. Das kann natürlich einige Vorteile haben, zum einen mal von der Herstellung her. Dinge im Flachen zu bauen ist sehr einfach, man kann sehr einfach auf flache Objekte etwas drucken, man kann Elektronik draufgeben. Es gibt unendlich viele Herstellungsverfahren, die sehr gut und effizient im Zweidimensionalen funktionieren. Der andere Vorteil ist natürlich auch, dass man so Strukturen vielleicht auch sehr effizient transportieren kann und auch da Vorteile hat. Nun, um einen Schritt Richtung diese Vision zu machen, hat ein Student von mir ein Projekt entwickelt, das nennt sich CurveUps. Das ist ein Beispiel von einem Objekt, das er hergestellt hat. Das Ganze ist eben dieses flache Objekt. Wir haben das hier jetzt im Video mit einer Plexiglasplatte abgedeckt und wir heben nun langsam diese Plexiglasplatte an. Und was Sie hier sehen können, ist, wie sich das Objekt von alleine formt. Für seine Batman-Maske. Gut. Ich will ganz kurz zeigen, wie die überhaupt funktionieren, diese Curve-Ups. Die Idee ist, wir haben hier eine dreilagige Struktur. Wir haben sehr kleine, nicht miteinander verbundene Kacheln. Diese Kacheln kann man 3D drucken. Und diese Kacheln liegen wie in einem Sandwich zwischen zwei gespannten elastischen Membranen. Die werden also im Prinzip zwischen diese Membranen geklebt und wenn man dann danach das Objekt loslässt, dann ziehen sich diese Membranen zusammen und diese Kacheln kollidieren miteinander und formen dann deshalb die dreidimensionale Struktur. Das ist noch kurz diesen Prozess im Zweidimensionalen visualisiert. Hier hat jede Kachel die Form eines Trapezoids mit zwei Pins, also diesen zwei Beinchen. Und diese Beinchen wird eben dann die diese gestretchte Membran geklebt. Und wenn die Membran dann oder die Struktur losgelassen wird, zieht sich diese zusammen, diese Kacheln kollidieren und dann aufgrund von diesen speziellen Winkeln formt sich das Objekt in die gewünschte dreidimensionale Struktur. Also der Mechanismus an sich, glaube ich, ist sehr einfach zu verstehen. Was jetzt das Besondere und die Herausforderung an diesem Projekt war eben, wie müssen genau diese individuellen Kacheln aussehen, so dass ich sicherstellen kann, dass in der finalen Form, wenn man sich das zusammendrückt, dass alle Kräfte in Balance sind und dass die Struktur wirklich stabil ist. Also dass wir garantieren können, dass es wirklich funktioniert in der Praxis. Dass hier, dass eben, wie gesagt, alle Kräfte, die da drin vorkommen, ausbalanciert sind. Das heißt, wir mussten einen Algorithmus entwickeln, der zum einen mal diese Strukturen simulieren kann und dann eben auch dieses inverse Problem lösen. Das heißt, gegeben, ich habe eine dreidimensionale Form, wie muss die Konfiguration diesen Kacheln im Flachen aussehen, dass das halt wirklich funktioniert und wirklich geformt wird. Das ist ein bisschen in Echtzeit sieht man hier, wie die Software diese Kacheln, wie das berechnet wird. Man kann das auch noch ein bisschen anpassen und auch in Echtzeit sehen, wie stabil ist diese Struktur und genau, man kann so das eben effizient herstellen. Hier sind ein paar Resultate, die mit dieser Methode erzeugt wurden. Also eben alle diese Beispiele wurden im Flachen produziert und haben sich dann selbst geformt. Hier sind ein paar einfache, zuerst mathematische Formen, eine Halbkugel oder so ein Hyperboloid. Man sieht hier immer die flache Konfiguration und dann das gebaute Objekt im dreidimensionalen. Das ist ein Architekturmodell von Zaha Hadid. Ein paar Beispiele von einem Designer. Dann schlussendlich die Maske. Und das ist das komplexeste Objekt, das wir da mit dieser Methode gebaut haben. Wir haben jetzt auch aktuell mit Materialwissenschaftlern vom Caltech, also dem California Institute of Technology, manche kennen das vielleicht von Big Bang Theory, eine Kollaboration, wo wir an einer Erweiterung von diesem Projekt arbeiten, wo es eben nicht nur darum geht, dass die Form erreicht wird, sondern wo wir auch ins Material programmieren können, wie schnell sich das lokal deformiert. Und deshalb können wir kontrolliert, also jetzt wirklich den Pfad, wie sich das formt, über die Zeit programmieren und bestimmen und dadurch eben komplexere Objekte, wie zum Beispiel diesen Knoten, wo sich das Material eben selber verknotet, so Dinge erreichen. Also was Sie hier sehen, ist Work in Progress, das ist noch nicht publiziert. Und es ist eine unserer allerersten Resultate, aber ich bin doch hier sehr stolz, dass es eben dass es funktioniert, dass die Methode funktioniert und man kann hier auch sehr schön sehen, dass eben die Simulation und auch was dann in der echten Welt da passiert, dass es wirklich auch gut übereinstimmt. Nun, das Ganze ist natürlich im Bereich, dieses spezielle Projekt hier im Bereich Grundlagenforschung, aber ich denke doch, dass es auch vielleicht in der weiteren Zukunft viele spannende potenzielle Anwendungen geben kann, zum Beispiel im Bereich Self-Morphing und Industrial Design. Ich glaube, man kann ähnliche Effekte auch mit Holz zum Beispiel erreichen. Kann sich da vorstellen, dass sich vielleicht dann wirklich ein Tischfuß von selber formt und zum Beispiel eine Glasplatte hier dann auch interlockt. Dinge, wo die Materialwissenschaftler excited darüber sind, sind diese Mikrostrukturen, wo man zum Beispiel mehrere von diesen flachen Platten hat und dann sich eine dreidimensionale Mikrostruktur bildet, die sehr stabil ist und sich von selber formt. Oder vielleicht auch in Zukunft self-foldable Robotics, also zum Beispiel eine Drohne, wo sich die äußere Hülle eben dementsprechend korrekt formt, sodass diese auch dann vom Aerodynamischen her funktional ist. Nun, während das wahrscheinlich noch etwas dauern wird, bis das zu kaufen gibt, ist hier ein anderer, ein bisschen einfacher Ansatz, den wir letztes Jahr entwickelt haben und der hat bereits eine Anwendung gefunden. Der Ausgangspunkt von diesem Projekt, die Fragestellung war ein bisschen ähnlich wie vom vorhergehenden. Also die Frage war hier, welche dreidimensionale Form können wir aus einem flachen, flexiblen Membran bauen? Aber diese hier deformiert sich jetzt nicht selber, sondern hier werden einfach die Ränder miteinander verbunden. Man sieht hier im Video, wenn man jetzt da einfach die Ränder miteinander zusammenbringt, dann entsteht hier zum Beispiel so eine Kugel. Und das Besondere hier ist, wenn man ganz genau hinsieht, dann kann man erkennen, dass alle diese Spiralen ganz ein bisschen anders ausschauen. Und die sind eben so berechnet, dass alle Kräfte, die beim Dehnen von den Spiralen, beim Biegen oder beim Verdrehen auftreten, genauso ausbalanciert sind, dass eben die gewünschte Form entsteht. Und eben basierend auf dieser Forschung hat Francesco Lacone, das ist ein Student aus dem Bereich Architectural Geometry, mit Hilfe von unserer Software einen sehr innovativen und sehr leichten Pavillon gebaut. Dieser wird in 2 Wochen in Barcelona an einem Wettbewerb vorgestellt, bei dem innovative Strukturen mit einer starken Vision von strukturellem Design und Innovation prämiert werden. Sondern ich freue mich extrem, dass da etwas Praktisches hier in so kurzer Zeit entstanden ist. Das ist ein anderes Bild davon. Und hier sieht man auch noch ein kurzes Video, wie der Pavillon das allererste Mal zusammengebaut wird. Und eben das Besondere daran ist, dass diese Strukturen, die werden einfach im Flachen aus Holz gefräst. Und die kann man auch sehr leicht transportieren. Also es sind irgendwie einmal 1 Meter große Panels. Die kann man einfach einpacken und auch einfach verschiffen. Gut. Wir haben uns auch in dieser Arbeit beteiligt, weil wir natürlich hoffen, damit innovative Ideen zu generieren, die eben die Grenzen, wie Dinge gebaut werden können, in der Zukunft eben erweitern. Und innovative Ideen zu generieren, die eben diese Grenzen erweitern, war auch die Motivation für dieses letzte Projekt hier, das ich kurz zeigen will. Das ist ein anwendungsnahes Thema, das mir auch besonders am Herzen liegt, nämlich die Lücke zwischen 3D-Printing und industrieller Herstellung zu schließen. Ich meine, stellen Sie sich vor, zum Beispiel, Sie haben ein Designstudio, Sie haben ein Objekt entwickelt und wollen jetzt 100 Kopien von dem herstellen. Ich habe hier zum Beispiel dieses Objekt hier. Welche Möglichkeiten habe ich? Ich gebe das auch kurz durch. Zum einen kann ich versuchen, dieses Objekt 3D zu drucken. Aber das Problem mit 3D-Drucktechnik ist, dass diese Technik nicht sehr gut skaliert. Das heißt, ob ich jetzt ein Objekt drucke oder 100 Objekte, das ist normalerweise skaliert das linear. Das heißt, es dauert dann 100 Mal so lang und kostet auch 100 Mal so viel dann für diese 100 Stück. Das heißt, es ist also für mittelgroße Stückzahlen nicht die ideale Herstellungsmethode, zumindest noch nicht. Auf der anderen Seite gibt es industrielle Herstellungsverfahren, zum Beispiel ein Extrem wäre der Kunststoffspritzguss. Wenn Sie zum Beispiel an Alpler denken, da werden Produkte hergestellt, extrem effizient, extrem große Stückzahlen. Also das heißt, pro Stück sind die Kosten sehr niedrig, das alles ist sehr effizient. Aber das ein Problem da ist, dass man die Form für den Spritzguss irgendwie designen muss. Und da hat man natürlich dementsprechende hohe Anlaufkosten, bis man überhaupt mal produzieren kann. Deshalb eignet sich diese Technologie jetzt für kleinere Volumen nicht wirklich. Wir haben jetzt uns gefragt, können wir einen Schritt machen, um diese Lücke eben zu schließen? Und können wir irgendwie automatisch Formen berechnen, sodass wir eben diese Objekte herstellen können? Das ist eben dieses letzte Projekt, das ich zeigen möchte. Das ist diese Form für das Objekt, das ich hier durchgegeben habe. Die Technik funktioniert so, dass wir als Form ein Silikon verwenden. Das ist eine deformierbare, eine leicht elastische Form. Nachdem man diese berechnet und hergestellt hat, mit zwei Hälften, kann man die mit zusammengeben, dann füllt man einfach das flüssige Material ein, das härtet aus und dann entnimmt man das Objekt aus der Form. Und hier stellt sich eben die große Herausforderung, wie muss diese Form ausschauen und wo muss ich irgendwie Schnitte in diese Form setzen, sodass ich das Objekt, nachdem es ausgehärtet ist, aus der Form herauskriege, ohne dass ich die zerstöre. Und eben für ein kompliziertes Objekt, wie das ich hier rumgebe, ist das eine schwierige Fragestellung. Und wir haben da eine Methode entwickelt, die eben das automatisch berechnet und es uns daher erlaubt, diese Formen automatisch herzustellen. Genau, das heißt, das sind diese Schnitte, die wir da automatisch berechnen. Nachdem wir diese Schnitte berechnet haben, was wir machen ist, wir produzieren eine sogenannte Metamold. Das ist ein Zwischenstück, diese rote Form hier, die können wir 3D drucken, die ist aus hartem Plastik und die können wir in diese Schale einsetzen und dann gießen wir zuerst das Silikon in diese Metamold und das ergibt uns dann die eigentliche Form, die wir verwenden, um das Objekt zu produzieren. Und was eben ein Schnitt in der eigentlichen Mold ist, in der Form, ist in der Metamold so eine dünne Membran. Das heißt, überall dort, wo die eben diese Membran ist, sind dann in der eigentlichen Form Schnitte. Gut, das heißt eben, wie gesagt, das ist ein einmaliger Schritt, wo wir diese Metamold 3D drucken und dann herstellen. Und damit bekommen wir dann die eigentliche Form. Die können wir dann zusammengeben, können wir dieses Material eingießen. Dann eben in diesen Casting-Prozess, dann können wir das Objekt hier aus dieser Form dann entfernen. Hier ist es jetzt eben entnommen. und können dann den Prozess wieder beginnen und somit eben so viele Kopien, wie wir wollen, herstellen. Nun, ich möchte Ihnen hier ganz kurz eine Intuition geben, wie das überhaupt funktioniert, wie wir diese Schnitte finden können für eine beliebig komplizierte Form. Das ist eine schwierige Fragestellung, also wir waren da 2 Jahre dran, haben versucht, das zu knacken und haben dann schlussendlich, glaube ich, eine relativ elegante geometrische Methode entwickeln können. Ganz kurz als Intuition, wie das funktioniert. Stellen Sie sich vor, wir wollen zum Beispiel eine Form bauen jetzt für dieses Objekt hier. Also auf der linken Seite sieht man das Objekt und auf der rechten Seite ist einfach ein Schnitt durch dieses Objekt. Was wir nun im Computer machen ist, dass wir für jeden Punkt in diesem Volumen, wo eigentlich diese Silikonmasse ist, einen Escape-Pfad, also einen Pfad berechnen, wo dieses Volumenelement nach außen gehen würde. Also wenn wir die Form wegziehen, für dieses einzelne Element, in welche Richtung würde es weggehen. Und das können wir jetzt für jeden Punkt in diesem Volumen machen. Und wir können nun dieses Feld analysieren. Und was eben spannend ist, oder war die Einsicht, dass wenn benachbarte Elemente im Prinzip den gleichen oder einen sehr ähnlichen Pfad nehmen, dann brauchen wir keinen Schnitt. Aber dort, wo Diskontinuitäten sind und benachbarte Elemente eine ganz andere Richtung nehmen, genau dort müssen wir einen Schnitt hingeben. Und damit können wir im Prinzip mit einer relativ einfachen Regel sehr komplexe Schnitte für komplizierte Objekte berechnen. Ich habe hier noch ein zweites Beispiel dabei. So ein Objekt ist irgendwie problemlos, da eine Form zu berechnen. Das sind ein paar Beispiele, eben das ist dieses Objekt, was ich aktuell durchgebe. Und hier sind noch ein paar weitere Resultate. Gut, mit dem will ich eigentlich die Projekte, die ich zeigen möchte, hab ich gezeigt und komme damit zum Ende von meinem Vortrag. Also kurz zusammenfassend habe ich versucht aufzuzeigen, dass der Computer und neue Berechnungsformen zentral sind, um Modelle zu erzeugen, die zum einen die Eigenschaften von digitalen Fabrikationsmethoden wirklich ausnützen, also diese vielen Freiheitsgrade, diese Milliarden von Volumenelementen und diese Designfreiheitsgrade eben wirklich nützen können. Und auf der anderen Seite gibt es auch interessante Chancen, traditionelle Workflows, wie zum Beispiel dieses Silikon abformen, das es als händische Craft schon lange gibt, das eben im Computer abzubilden und dadurch und auch aufzuerweitern und dadurch eben komplexe Dinge zu bauen, die man sonst nicht bauen könnte. Dieser Bereich Computational Fabrication ist natürlich auch ein sehr interdisziplinäres Gebiet mit unglaublich spannenden Berührungspunkten, zum Beispiel zu den Materialwissenschaften, angewandter Mathematik, Robotik, oder zum Beispiel Mensch-Maschine-Interaktion oder Machine Learning, um nur einige zu erwähnen. Und ich bin daher auch unglaublich glücklich, dass ich hier im ISC Austria bin, weil wir ein sehr interdisziplinäres Umfeld haben, wo eben ein Materialwissenschaftler oder zum Beispiel auch ein Machine Learner einfach 2 Türen weiter sitzt und wir dadurch auch interdisziplinäre Projekte machen können und da irgendwie auf Lösungen kommen, die man vielleicht als Einzelperson nicht erreichen könnte. Ich glaube, deshalb eine spannende Herausforderung ist hier, wie wir Synergien zwischen diesen Gebieten erzeugen können, nutzen können und damit eben kreative Lösungen generieren, die auch Impact haben und unsere Zukunft verändern. Die potenziellen Anwendungen durch die Kombination von Daten, computational Methoden, also rechnergestützten Berechnungsmethoden und diesen Advanced Manufacturing Technologien sind extrem breit. Hier sind einfach ein paar Beispiele aufgelistet. Und um diese eben zu realisieren, braucht es eben nicht nur den entsprechenden 3D-Drucker oder die Hardware dazu, sondern vor allem eben auch diese Berechnungsmethoden und ein tiefes Verständnis zwischen Form und Funktion, um das eben Realität werden zu lassen. Nun, ganz am Schluss möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, natürlich all meinen Collaborators zu danken, also sowohl meiner Gruppe am ISC als auch meinen internationalen Collaborators an der ETH, am Caltech und auch am MIT, ohne die eben diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre, die diese Arbeit ermöglicht haben, und natürlich auch der EU und speziell dem European Research Council für das Funding und natürlich auch all Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.